Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die sei mit uns allen. Amen. Das war ja eine Steilvorlage. Als Lutz Dammerow mir am Telefon sagte, wir haben gerade angefangen mit Miteinander, das ist so das Thema. Und dann las ich für den heutigen Sonntag so die Texte und das Evangelium und dann habe ich gedacht, also barmherzige Samariter, das passt doch, das ist doch richtig gut. Und manchmal habe ich gedacht bei der Vorbereitung, als ich den Text las, wie toll das ist, dass Jesus uns diese Geschichte gegeben hat, dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Dass er es schafft, so wunderbar in so Bildern zu sprechen. Und gleichzeitig habe ich gedacht, würden wir eigentlich diese Frage, die Auseinandersetzung zwischen dem Schriftgelehrten und Jesus, würden wir uns eigentlich an die so gut erinnern, wäre die eigentlich so gut bekannt, wenn wir dieses Gleichnis nicht gehabt hätten. Also die Wirkung kommt irgendwo von dieser total anschaulichen Geschichte, von diesem Gleichnis, das Jesus erzählt. Der Wahrheit, der nähert man sich manchmal am besten mit Fragen. Insofern ist das vielleicht auch gar nicht so falsch, was dieser Schriftgelehrte in dieser Rahmenerzählung macht, dass er zu Jesus geht und ihn fragt, wie bekomme ich ewiges Leben? Das ist ja so eine Frage, von der man heute vielleicht manchmal belächelt wird, von außen, wenn Leute fragen, wir reden über das ewige Leben. Das machen wir in der Kirche hier öfter mal. Und dann heißt es ewiges Leben, ja gut, wenn man daran glauben möchte. Aber hinter dieser Frage steckt ja viel mehr. Da steckt ja nicht nur eine Jenseitsvorstellung, sondern da steht ja schon etwas drin, wie bin ich eigentlich mit dem Ursprung verbunden, mit Gott selbst verbunden? Welche Rolle spielt Gott eigentlich in meinem Leben? Was bedeutet Leben eigentlich? Ich glaube auch, der Wunsch nach Sinn und Erfüllung, nach der Frage, was ist das Ziel meines Lebens? Wofür lebe ich? Und woraufhin lebe ich? Vielleicht auch die tiefe Frage, wenn Gott mich in diese Welt gesetzt hat, was will er eigentlich am Ende, was ich in dieser Welt irgendwo gelebt habe? Also vielleicht doch etwas von Rechenschaft. Wird er mich am Ende fragen, was hast du mit deinem Leben gemacht? Wie bekomme ich ewiges Leben? Ich glaube, all das steckt so ein bisschen hinter der Frage. Aber man muss so ehrlich sagen, wir haben es im Text ja gerade gehört, ich glaube, der Mann, dieser Schriftgelehrte, der Jesus gefragt hatte, der hatte gar nicht die großen Erwartungen. Der hat ihn das eigentlich gefragt, weil er ihn überführen wollte. Auch das ist so eine Situation, die kenne ich als Christ, nicht nur als Pastor, sondern als Christ. Wenn man in Versammlung ist und die Menschen wissen, dass man vielleicht in eine Gemeinde geht oder dass man sich engagiert, dass man glaubt, und dann gibt es so diese typischen Fragen, die man manchmal als Christen bekommt. Und was glaubst du? Und was sagst du als Christ dazu? Habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt. Und man merkt so, hinter dieser Frage steht gar keine ehrliche Antwort. Ich kann dann anfangen zu erzählen und so, aber dann gibt es dann so, ja, so Nicken, aha, ja, mit der Antwort haben wir auch gerechnet, dass die jetzt kommt. Dieser Schriftgelehrte, der wollte Jesus überführen. Der wollte eigentlich sagen, du bist doch der, der sich gar nicht mehr an unsere Regeln hält. Und Jesus reagiert sehr geschickt darauf. Denn er fragt zurück und sagt, was steht denn geschrieben im Gesetz des Mose? An was glaubst du denn selbst? Und der Schriftgelehrte, der kannte sich natürlich gut aus, er fängt an zu zitieren. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten und liebe dich selbst. Gott zu lieben ist gar keine so einfache Aufgabe. Wenn du gar nicht weißt eigentlich, wer Gott ist, wenn du vielleicht selber kein persönliches Erlebnis hattest oder vor allem, wenn du dich gar nicht auskennst, wer Gott eigentlich ist, dann ist es schwer zu sagen, du sollst Gott lieben. Wenn du keine Ausdrucksformen für das gefunden hast, was du empfindest, wir haben eben gerade miteinander Lobpreislieder gesungen. Wir kennen vielleicht Zeiten der Stille, der Meditation oder der Gebetsgemeinschaft, wo wir miteinander etwas von dieser Liebe teilen können. Aber wenn du das nicht hast, ist es super schwer, Gott zu lieben. Das Dritte ist, sich selbst zu lieben. Das kann auch eine Herausforderung sein, mit seinen Ecken und Kanten, vielleicht mit mancher Macke, die man hat, dass man manchmal auch sagt, Mensch, oh, das mag ich nicht so gern an mir. Aber der zweite Satz, die zweite Aufforderung, liebe deinen Nächsten, die hat eine besondere Herausforderung. Denn liebe Gott und liebe dich selbst, da ist ja klar, wer gemeint ist, Gott und mich. Aber liebe deinen Nächsten, da kommt die berühmte Frage, um die sich ja vieles dreht in diesem Gleichnis. Wer ist das denn eigentlich, mein Nächster? Hätte Jesus nicht einfach sagen können, Mensch, lieb deine Familie, lieb deine Freunde, lieb die Menschen, die etwas Gutes für dich in deinem Leben getan haben. Das wäre doch okay, das wäre doch einfach. Aber liebe deinen Nächsten, wen meint er damit eigentlich? Und genau das fragt der Schriftgelehrte, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Vielleicht auch so ein bisschen tricky, um sich selbst recht zu fertigen, um nicht selber eine Antwort geben zu müssen. Und jetzt kommen wir zu der Geschichte, zu dem Gleichnis, das Jesus erzählt. Und ich glaube, wir alle kennen das Gleichnis, haben das irgendwo mal gehört. Ich habe das Gleichnis jetzt öfter mal erzählt im Kindergottesdienst oder wir haben auch so ein Buch zu Hause, das lese ich mit meinen Kindern. Und mir fällt vor allem auf, dass es irgendwie auch so eine schöne Geschichte ist, wenn man sie aus dem Kindergottesdienst kennt. Da gibt es dann die Räuber und da gibt es dann Esel und da gibt es dann so einen Verband und am Ende gibt es einen Taler. Das wirkt alles wie so eine schöne Geschichte, so ein bisschen weit weg. Aber wenn man sich das nochmal so vergegenwärtigt, was bedeutet das eigentlich, Menschen zu helfen, barmherzig zu sein? Nicht irgendwo damals, sondern heute. Und dann fängt es in mir zu arbeiten, wenn ich zum Beispiel die Nachrichten sehe. Wenn ich Menschen an einem Flughafen in Kabul sehe, die wirklich Angst haben, die verzweifelt sind, die auf Hilfe wirklich warten. Auch gleichzeitig, auch wenn ich Menschen sehe, die ihren Dienst tun und wirklich unter Einsatz ihres Lebens dafür kämpfen, diesen Menschen dort zu helfen. Da merke ich so, barmherzig zu sein, barmherziger Samariter zu sein, das ist keine einfache Aufgabe. Soll ich helfen? Kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Ich denke an diese Attacke auf den Polizisten, von der letzte Woche die Rede war, in einer Schule, der bei einem Streit zwischen Schülern dazwischen gegangen ist und der anschließend selber von den Schülern zusammengeschlagen und zusammengetreten worden ist. Es ist schwer, barmherziger Samariter zu sein. Eine Frau sagte gerade zu mir, sie wünschte sich eigentlich so sehr, dass ihre Tochter getauft wird. Aber irgendwie hat sie Angst davor, dass wenn sie ein Familienfest veranstaltet und die Familie einlädt, dass es knallt. Die eine Seite der Familie kann mit der anderen überhaupt nicht. Und wenn die zusammenkommen, dann knallt's. Soll sie so Taufe feiern können? Es ist schwer, wenn man eigentlich versöhnen will, wenn man helfen will. Und man merkt in der eigenen Realität, in dem eigenen Umfeld, dass es manchmal schwer ist, barmherzig zu sein. Zum Glück ist das nicht nur unsere Realität, sondern wir lesen das ja auch in der Bibel, dass das immer schon ein Problem von Menschen war. Ihr kennt alle die Geschichte von Kain und Abel. Das waren Brüder. Da kann man sagen, die gehörten zusammen. Die kamen aus einem Stall. Und Kain und Abel, die konnten sich, die wollten eigentlich miteinander, aber es steht etwas zwischen ihnen, der Neid. Warum bekommt er etwas, was ich nicht bekomme? Manchmal geht es um Aufmerksamkeit, um Anerkennung. Und ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht. Kain erschlägt seinen Bruder Abel. So schlimm muss es nicht immer kommen. Aber dieser Neid ist da, obwohl er doch sein eigener Bruder ist. Und Gott fragt Kain, Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und dann kommt zu der Höhepunkt der Geschichte. Er sagt, bin ich meines Bruders Hüter? Muss ich denn Verantwortung übernehmen für meinen Bruder? Kain will das nicht. Für wen bin ich verantwortlich? Vielleicht ist es auch eine Variante dieser Frage, wer ist eigentlich mein Nächster? Für wen bin ich verantwortlich? Jesus hat das erkannt, dass dieser Mann eigentlich gar nicht die Frage nach den anderen hat. Für wen kann ich jetzt da sein? Wem kann ich tatsächlich helfen? Sondern dieser Mann fragt eigentlich nach sich. Was muss ich tun, um vor Gott gerecht zu sein? Was kann ich jetzt tun? Was sind meine Schritte, die ich machen soll? Und dann wird Gott schon gnädig mit mir sein und wird mir ewiges Leben schenken. Und Jesus merkt, dass das in irgendeiner Form irgendwie hartherzig ist, dass es auf sich selbst bezogen ist. Und er sagt, und deswegen antwortet er so, er sagt, du kannst doch bei der Frage nach dieser Wahrheit, nach der Frage nach ewigem Leben, nach Verbundenheit mit Gott, kannst du doch nicht die Welt ausblenden. Du kannst doch nicht die Menschen, mit denen du lebst, ausblenden. Auch wenn wir tatsächlich von Gottes Gnade leben, wenn wir durch ihn gerechtfertigt werden, so werden wir doch auf diese Barmherzigkeit, die wir bei Gott empfangen, antworten müssen, auch mit Barmherzigkeit zu Menschen in unserer Welt. Die Antwort ist quasi diese Geschichte, die Jesus gibt. Sehr gekonnt, in wenigen Worten eigentlich, malt er dieses Bild uns heute auch vor Augen. Und ich weiß nicht, an welcher Stelle in der Geschichte du dich wieder entdeckst. Vielleicht ist es gar nicht der barmherzige Samariter. Denn es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Vielleicht kannst du dich auch identifizieren mit dem, der überfallen wird, der unterwegs ist, ausgeraubt wird, zusammengeschlagen, verblutet, hilflos am Straßenrand liegt. Das passiert uns heute in der Form vielleicht selten, aber vielleicht gibt es auch Dinge, Überfälle, die wir erleben, Dinge, wo wir von anderen Menschen ausgenutzt worden sind. Und dann gibt es die anderen beiden, den Priester und den Leviten, die vorbeigehen. Die kommen zuerst an dieser Stelle vorbei, eigentlich Diener Gottes. Von denen könnte man ja doch durchaus verlangen und erwarten, dass sie auf jeden Fall helfen. Tun sie aber nicht. Was sind das für Typen, die einfach vorbeigehen? Unterlassene Hilfeleistung, das wissen wir, das ist sogar strafbar heute. Aber wie hätten wir an ihrer Stelle reagiert? Nicht nur damals in der Geschichte, sondern auch heute in unserem Lebensumfeld. Ich merke das immer wieder, wenn ich mit Jugendlichen zu tun habe und ihre Geschichten höre, dass es ja eigentlich unglaublich viele Raubüberfälle auch in der heutigen Zeit gibt. In den sozialen Netzwerken ist das eigentlich total krass, wie viele Menschen dort unter Räuber fallen. Wie viele Leute eigentlich von anderen Leuten wirklich an den Rand gedrängt werden. Das ist das eine. Aber das andere ist, dass so viele Leute eigentlich daran vorbeigehen. Zugucken, was dort passiert. Einfach nur beobachten. Und dann haben wir natürlich den barmherzigen Samariter. Er kommt vorbei. Er, von dem der Verletzte ja eigentlich am allerwenigsten Hilfe erwartet hat, ein Samariter, keiner, von dem man eigentlich ein gutes Bild hatte und schon gar keine Hilfe erwarten würde. Und der Samariter, er macht keinen weiten Bogen, sondern er schaut hin, er geht hin. Und dieses Hinschauen, das ist mir irgendwann mal in so einem Erste-Hilfe-Kurs nochmal so deutlich geworden, da wird es einem so eingeschärft. Da heißt es, wenn du jemandem helfen willst, dann schau hin. Da gibst du diese Trias. Schau hin, sprich an und berühre ihn. Aber du fängst an mit dem Hinschauen. Schau hin, ob jemand Hilfe braucht. Genau das macht der Samariter. Er guckt nicht zur Seite, er geht nicht vorbei in einem großen Bogen, sondern er schaut hin. Er ist bewegt von der Not, die er sieht. Er lässt sich bewegen und er erbarmt sich. Er hat nicht lange über das Risiko nachgedacht, sondern beherzt zugegriffen und dem Mann das Leben gerettet. Tue desgleichen, sagt Jesus. Schau hin. Schau auf die Not, die Menschen haben. Und sei barmherzig mit deinen Mitmenschen. Das Spannende bei der Geschichte, finde ich, ist eigentlich, neben dieser Einstellungsfrage ist, dass in der Geschichte die Leute, die dort vorkommen, ja eigentlich alle den gleichen Weg gehen. Sie gehen alle den Weg von Jerusalem nach Jericho. Der Weg ist bei allen der gleiche. Um barmherzig zu sein, entscheiden sie sich nicht, heute einen anderen Weg zu gehen oder woanders längs zu gehen, sondern sie gehen diesen Weg. Aber der innere Weg, der ist unterschiedlich, den sie einschlagen. Da haben wir zum einen der, der unter die Räuber fiel. Der hatte wahrscheinlich einfach vor, diesen Weg zu gehen. Vielleicht war er ein Pilger auf dem Rückweg von Jerusalem. Vielleicht war er ein Handelsmann. Aber er tut eigentlich nichts, als diesen Weg einfach zu gehen. Er geht den Weg der Rechtfertigkeit. Und dann haben wir die Räuber. Die kommen und die haben sich vorher schon entschieden an diesem Weg, dass sie den anderen ausrauben wollen. Sie sind den Weg der Unrechtmäßigkeit gegangen. Sie haben sich entschieden, ich lasse den anderen etwas bluten, ich lasse den anderen für mich etwas kosten. Und dann haben wir den Priester und den Leviten. Und wenn man freundlich ist und wenn man es nett sagen will, dann kann man sagen, sie sind den Weg der Vorsicht gegangen. Wenn man es härter sagt, dann müsste man sagen, sie sind den Weg der Hartherzigkeit gegangen. Und dann kommt der Samariter und er erweist sich, und das wird so deutlich, diese Barmherzigkeit. Er schaut hin, er geht zu den Menschen, er hilft, er geht das Risiko ein. Aber eigentlich gehen sie alle den gleichen Weg. Welche Wege gehen wir? Welche Wege gehst du? Ich glaube, wir müssen, wenn wir das Ziel haben, barmherzige Menschen zu werden, wenn wir das Ziel haben, unser Miteinander zu stärken, wir für andere, auch als Gemeinde, dann müssen wir vielleicht gar nicht immer nur nach außen gucken und sagen, welchen Weg wollen wir nach außen gehen? Wo kann ich hingehen, um ein barmherziger Mensch zu werden? Auch wenn ich das total toll finde, wenn man den Blick nach außen hat, wenn man Menschen hilft, die Not haben, in Afghanistan, die Flutopfer, soziale Brennpunkte. Aber ich glaube, die Frage, wie ich ein barmherziger Mensch werde, wie ich den Weg der Barmherzigkeit einschlagen kann, ist nicht nur eine Frage des äußeren Weges, sondern des inneren Weges. Wenn wir unsere Wege eben so gehen, mit der Barmherzigkeit, da, wo wir sind, in der Familie, im Beruf, unter Freunden, vielleicht auch einfach tatsächlich unsere Wege, die wir tagtäglich gehen, die Menschen, die uns dort begegnen, dann können wir, obwohl wir äußerlich den ganz gleichen Weg gehen, innerlich einen völlig neuen Weg einschlagen. Was Jesus sagt, hat natürlich auch einen gewissen Nachdruck. Er sagt nicht nur, es wäre nett, wenn du auch ein barmherziger Mensch wirst, sondern er sagt damit schon, wenn du das ernst meinst, dass das ewige Leben ein Ziel für dich ist, wenn du das ernst meinst, nach dem ewigen Leben zu fragen, dann fang an, auch danach zu handeln. Der Gesetzeslehrer kommt mit dem Gesetz. Und Jesus sagt nicht, dass das Gesetz falsch ist, aber er sagt, dass das Handeln eigentlich das wahre Verständnis des Gesetzes ist. Dass wir dadurch eigentlich zur Erfüllung kommen. Luther hat das auch gesagt. Glaube ohne Werke ist tot. Nicht, dass Gott uns nicht mehr gnädig ist. Nicht, dass wir etwa unsere Rechtfertigung selber machen müssen. Aber unser Glaube lebt erst dann, wenn wir anfangen, diesen Weg der Barmherzigkeit zu gehen. Auf unseren Wegen. Und die letzte Perspektive, die ich euch mitgeben will, ist eigentlich vielleicht die entscheidende Perspektive, wie wir zu Menschen werden können, die das eben tun, die in der Nachfolge stehen, die barmherzig werden können, auch von ihrem geistigen Weg. Und das ist die Perspektive, die Jesus nicht so ganz deutlich ausspricht, aber die man doch deutlich eigentlich herauslesen kann. Nämlich, dass Jesus sagt, wer barmherzig sein will, der muss Barmherzigkeit eigentlich am eigenen Leib erfahren haben. Und Jesus sagt, ich bin der, der an euch barmherzig gehandelt hat. Vielleicht bist du so auch zum Glauben gekommen, hast überhaupt nicht erwartet, dass Kirche, das Glaube, dass Jesus dir etwas geben könnte. Und hast es dann erfahren, wie barmherzig Jesus Christus tatsächlich an dir gehandelt hat. Was Barmherzigkeit bedeutet. Und das ist diese Perspektive. Jesus sagt, er ist der barmherzige Samariter. Und wir sind Menschen eigentlich, die in den Lebensumständen, auch auf die Frage des ewigen Lebens, eigentlich unter die Räuber gefallen sind. Und er sagt, ich will euch Barmherzigkeit schenken. Und damit sollt ihr barmherzige Menschen werden. Lehre seine Liebe, lerne Gott zu lieben. Lerne dich von Gott zu lieben und werde ein barmherziger Mensch. Liebe dich selbst und liebe die anderen. Amen.